habe Bonbon im Mund, habe es irgendwie im Hals, an der Stimme ein bisschen. Ja, die heutige Verkündigung, zu der hat mich der Manuel ermutigt. Wenn es schief geht, hat er die Schuld. Aber was erstaunlich war für mich heute Morgen und mich auch ermutigt hat, der Jonathan hat das Thema angekündigt, ohne es zu wissen. Ja, es soll über das Buch der Prediger gehen. Und zwar über den Unsinn oder den Sinn des Lebens oder wie finde ich ein sinnerfülltes Leben. Wir können auch vielleicht die Predigt so ein Stück weit nehmen, vielleicht auch als Einführung, Überblick über das Buch. Vielleicht ist es auch für manchen mal ein Anreiz, dieses Buch mal selbst durchzuarbeiten. Zur Einstimmung möchte ich die ersten 11 Verse lesen. Prediger 1, Abvers 1. Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger, Eitelkeit der Eitelkeiten. Alles ist Eitelkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich bemüht unter der Sonne? Eine Generation geht und eine andere kommt, aber die Erde besteht auf ewig. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie eilt ihrem Ort zu, wo sie aufgeht. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er. Und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse laufen in das Meer, und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse laufen, dorthin laufen sie immer wieder. Alle Dinge mühen sich ab, niemand vermag es auszusprechen. Das Auge wird des Sehens nicht satt. Und das Ohr nicht voll vom Hören. Das, was gewesen ist, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns gewesen sind. Es gibt keine Erinnerung an die früheren und für die nachfolgenden, die sein werden. Für sie wird es auch keine Erinnerung bei denen geben, die später sein werden. Wir beten nochmal. Herr, wir danken dir von Herzen für deine Führung. Wir danken dir von Herzen auch für das Thema. Und wir bitten dich um deinen Segen jetzt, um wirklich offene Herzens Ohren und Augen und schenk du einfach Gnade zum Reden und lass wirklich alles zu deiner Ehre geschehen. Nichts soll irgendeinem zur Ehre sein. Dir gebührt alle Ehre in allem. Amen. Ja, der Mensch ist geschaffen von Gott. Gott hat den Menschen geschaffen mit dem Ziel, ihn zu erkennen, abhängig von ihm zu sein, sein Leben in Abhängigkeit von Gott zu führen und für ihn zu leben und ihm zu dienen. Wenn ein Mensch das täte, darin leben würde, das wäre wohl ein absolut sinnerfülltes Leben zu nennen. Und für Gott eine gewaltige Ehre und Verherrlichung. Damit der Mensch Gott überhaupt erkennen kann und gleichzeitig seine Verantwortung vor ihm, dafür hat Gott jedem Menschen eine gewisse Grundausrüstung gegeben, Voraussetzung mit auf den Weg gegeben. Jedem Menschen. Gott hat die Ewigkeit, das lesen wir auch in Prediger 3, Vers 11, Gott hat die Ewigkeit in des Menschen Herz gelegt. Da heißt es, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Ohne dass der Mensch das Werk, das Gott gewirkt hat, von Anfang bis Ende zu erfassen vermag. Das nächste, Gott hat in gewisser Weise Verhaltensmaßstäbe in das Herz der Menschen, möchte fast sagen, eingraviert. Das lesen wir in Römer 2, 11 bis 16. Ich will mal lesen die Verse 14 und 15. Auf die kommt es mir besonders an. Da heißt, denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz, welche das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen, indem ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Also man kann sagen, obwohl die Nationen oder Heiden nicht das Gesetz so bekommen haben wie das Volk Israel von Gott direkt, zeigen sie doch, dass sie das Gesetz im Herzen geschrieben haben. Also die Menschen wissen schon zum Beispiel, dass man nicht tötet, einen anderen Menschen tötet oder nicht stiehlt, das wissen sie schon. Also eines anderen Menschen Besitz unrechtmäßig an sich bringen zum Beispiel. Das dritte noch, und jedem Menschen hat Gott sich bezeugt in der Schöpfung, wir lesen das in Römer 1, Vers 19, 20 will ich zitieren, da steht, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn das Sichtbare, Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, und zwar damit sie ohne Entschuldigung seien. Also sie können sich niemals vor Gott irgendwann, wenn sie mal gerichtet werden, entschuldigen. Sie haben alles gewusst. Sie haben letztlich gewusst, tief in ihrem Herzen, dass letztlich alles von Gott geschaffen ist. Was Gott hier gewirkt hat in seiner ewigen Kraft. Und daran hätten sie ihn erkennen können. Durch den Einbruch der Sünde im Garten Eden hat sich der Mensch völlig von Gott verabschiedet. Er hat quasi Gott aus seinem Leben ausgeschlossen und ist in die Hand des Teufels gefallen. Und seitdem der Mensch sein Leben in Unabhängigkeit von Gott führt, das ist eigentlich die eigentliche Sünde, beleidigt er den Schöpfer tagtäglich. Das ist eine tiefe Beleidigung für den Schöpfer, der ihn geschaffen hat, zu dem Zweck, den ich ja schon genannt habe, ihm zu dienen, ihn zu erkennen, ihm zu dienen, letztlich ihn anzubeten. Und die Folgen davon sind verheerend. Der Teufel ist, wie ich schon gesagt habe, in die Hand des Teufels gefallen. Er ist eine Marionette des Teufels geworden. Wir lesen das in Epheser 2, Vers 1, folgende, wo das deutlich geschrieben steht, dass der Mensch den Willen des Fürsten der Gewalt der Luft tun muss. Und der Teufel wird auch der Vater aller Ungläubigen genannt. Wir lesen das in Johannes 8, 44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden. Er redet aus seinem Eigen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Also alle, das ist ja typisch für den Menschen, alle Begierden seines Vaters will er tun. Und in vielfältigen Ausprägungen zeigen sich dann die Sünden der Menschen. Das Zweite, der Mensch ist jetzt völlig verfinstert am Verstand und in völliger Unwissenheit über Gott. Und je mehr der Mensch in der Sünde weiterlebt, desto schlimmer, vielen Dank, die Verfinsterung. Das heißt, die Erinnerung an Gott in den Dingen, die ich vorher genannt habe, die schwindet immer mehr. Und das Gewissen, was Gott ihm gegeben hat, dem Menschen, es schlägt ihm immer weniger. Und auch an der Schöpfung erkennt er immer weniger Gott und verfällt in mancherlei Irrtümer und fällt manchen Lügen anheim. Er erkennt nicht mehr die ewige Kraft Gottes in der Schöpfung. Im Prinzip hat er die Grundausrüstung Gottes, oder ist der Mensch dabei, die Grundausrüste die ihm Gott gegeben hat, vor die Schweine zu schmeißen. Und das Schlimmste ist, die schlimmste Folge für die Menschen, wenn sie in diesem Zustand bleiben, ist die Folge in Bezug zur Ewigkeit. Sie sind, wo sie sich selber ausgeschlossen haben im Garten Eden, von Gott, abgemeldet haben von Gott, sind sie jetzt dann ausgeschlossen auch in Ewigkeit von der Gemeinschaft mit Gott. Sie bleiben in ewiger Qual und Pein, es bleiben nur ewiglich Selbstvorwürfe. Was dabei aber kaum einem klar ist, wenn ein Mensch, selbst wenn ein Mensch, und da komme ich noch drauf, das tun eigentlich grundsätzlich die Menschen, die suchen schon nach dem Sinn des Lebens, und selbst wenn ein Mensch das ernsthaft tut, es ist völlig aussichtslos und hoffnungslos, solange es unter Ausschluss Gottes geschieht. Wobei es natürlich auch Menschen gibt, die absolut oberflächlich geprägt sind, von daher fast nur im vordergründigen Leben. Da gibt es wirklich viele Menschen, die machen sich überhaupt keine Gedanken über das Leben. Die haben keine Ziele. Sie suchen nur kurzfristig die Befriedigung ihrer Lüste. Und solange das einigermaßen klappt, gibt es auch für viele keinerlei Grund, irgendeine Änderung vorzunehmen. Ihr Motto, nicht von jedem vielleicht, aber von vielen, ist das Motto, letztlich sag's mal ein bisschen derb, wie es die Bibel auch an einer Stelle sagt, lasst uns fressen und saufen. Dabei denken sie aber nicht daran, was das Wort dort auch sagt. Sie denken im Entferntesten nicht daran, dass sie ja morgen tot sein könnten oder daran, dass dann auch noch ihr Leben, dass sie ihr Leben vor Gott verantworten müssen. Wenn tatsächlich wirklich ein Gedanke dann da kommt in die Richtung, da gibt es viele Menschen, die sind wirklich Verdrängungsweltmeister, die verdrängen das ganz schnell. Also irgendwie bin ich noch der Meinung, vielleicht liege ich ja falsch, ich meine, vor einiger Zeit wäre das hier und da noch ein bisschen anders gewesen, dass man da noch Ziele hatte. Ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern, das ist schon ziemlich lang her, 40, 50 Jahre, meine ich immer noch. Da war es für uns, zumindest für die auf dem Land Zurückgebliebenen, da wird ja heute schnell davon geredet, noch klar, dass wir heiraten wollten oder Verantwortung füreinander übernehmen wollten. Und das ist heute bei den vielen Menschen kaum noch der Fall. Man lebt einfach in lockeren Partnerschaften in den Tag hinein und viele Menschen haben sich dann darauf schon eingestellt, dass sie alle 5 bis 10 Jahre einen anderen Partner haben. Heute scheint das schon normal zu sein. Dann gibt es Menschen, die machen sich wirklich über viele Dinge tiefe Gedanken und versuchen dem irdischen Dasein, dem Leben unter der Sonne, wie es der Prediger sagt, einen Sinn abzuringen. Und da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, davon lesen wir dann in dem Buch des Predigers. Aber nicht wenige Menschen verzweifeln an dieser Sinnfrage, drehen regelrecht durch, landen dann in psychiatrischen Kliniken oder manche sehen nur noch einen Ausweg im Selbstmord. Manche geraten auf völlige Irrwege, gehen auch zum Beispiel in Sekten unter oder konvertieren sogar in andere Weltreligionen und werden letztlich betrogen. Wieder andere hängen ihr Herz an gewisse Dinge, werden sogar süchtig. Ich möchte sagen, sie trinken von der Dreckbrühe dieser Welt, aber der Durst hört nicht auf, wird immer schlimmer. Einige Beispiele vielleicht, wir kennen Leute, die reich sind, die sich wirklich viel leisten können, alles leisten können, irgendwo hat man einen Eindruck, aber sind dennoch verzweifelt, weil sie das irdische Dasein als sinnlos ansehen. Oder ein Ehepaar, das wir kennen, das sagt die Frau immer so scherzhaft, mein Mann, der muss ständig ein Häufchen Sand beim Haus liegen haben. Das heißt, das ist einer, der immer ständig am Bauen ist, dann fällt ständig was Neues ein, was er irgendwie bauen kann. Oder ehemalige Arbeitskollegen, habe ich manches, in Anführungszeichen, Zeugnis gehört, manche von ihnen leben fast nur aufs Wochenende zu, auf den Urlaub zu. Eine Kollegin hat mal zu mir gesagt, ich habe viel zu wenig Urlaub. Die gingen zu zweit arbeiten. Ich Ich könnte eigentlich 3-4 Mal im Jahr in Urlaub fahren. Oder wenn man die Fußballszene sieht, die Fans, die opfern alles dafür, die leben auch nur aufs Wochenende zu, aufs nächste Fußballspiel hin. Oder wieder andere gehen total in den Hobbys auf. Andere Leute, dazu habe ich auch dazugehört, die sich Ziel für Ziel stecken, die Ziele sogar erreichen, doch nichts genießen können, weil sie rastlos unterwegs sind, immer das nächste oder die nächsten Ziele schon im Augen haben, aber niemals Befriedigung finden. Manche Menschen verzweifeln vollends, letztlich dann auch durch Alter, Krankheit, Behinderung, große wirtschaftliche Not stellt sich bei manchen ein oder irgendein Schicksalsschlag trifft sie, dann erscheint ihnen das Leben endgültig sinnlos. Leider werden nur wenige in solchen Situationen noch geistlich geweckt. Da darf ich auch ein Zeugnis davon sein und finden zum Glauben an den Herrn Jesus aus diesen Umständen heraus. Aber wir dürfen nicht denken, dass dieses Thema jetzt nur Ungläubige und Gottlose betrifft. Auch wir als Kinder Gottes, uns betrifft oder betreffen diese Aussagen, die das Buch der Prediger macht, ich würde sagen sehr. Grundsätzlich auch deshalb, weil wir unser Fleisch, was ja vom Sündenfall her geprägt ist, mitschleppen bis zum Tod bzw. bis zur Entrückung. Und es ist bei Weitem kein Selbstläufer, dass wir dauerhaft unsere Identität im Herrn Jesus sehen bzw. jetzt nur noch nach dem Geiste wandeln. Wir kommen zu dem Buch. Also wir wollen anhand des Buches der Prediger ein Stück weit, zumindest heute, überblickmäßig mehr die Möglichkeiten oder Alternativen untersuchen, ein wirklich sinnvolles, ein sinnerfülltes Leben zu führen. Ich will das Ergebnis nicht vorwegnehmen, aber wenn wir uns wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen, unter Gebet auch, dann sollte uns dieser Zahn endgültig gezogen sein, zu denken, es gäbe unter der Sonne, das heißt außerhalb Gottes, unter Ausschluss Gottes, auch nur eine einzige Möglichkeit, ein tatsächlich glückliches oder sinnerfülltes Leben zu finden. Ich will versuchen, das anhand einiger Schwerpunkte aus dem Buch darzustellen. Vielleicht folgende Punkte, die wir behandeln, eine kurze Übersicht, einmal etwas über den Verfasser des Buches, dann über die Botschaft und den Zweck des Buches, dann die verschiedenen Ansätze, Antworten zu finden, über die Möglichkeiten oder Alternativen, ein sinnerfülltes Leben zu führen und dann die niederschmetternden Ergebnisse aus menschlicher Sicht, dann noch vielleicht ein Punkt, Hilfen für das Leben durch göttliche Weisheit, dann zum Schluss, wo oder worin gibt es überhaupt nun Hoffnung oder gar Rettung bei all dieser Sinnlosigkeit. Salomo war der Verfasser des Buches, er wird ja schon im Vers 1 genannt. Er war König des ungeteilten Reiches von Israel und Juda. Sehr wahrscheinlich geht das Buch auf die Zeit seines Lebensendes zurück. Wir könnten vielleicht sagen, der Film seines Lebens lief noch einmal vor ihm ab, eine Phase, in der er vielleicht von seinem selbstsüchtigen Leben ernüchtert und enttäuscht war. Vielleicht dachte er an seine anfangs ihm von Gott geschenkte Weisheit. Die Frage ist, die er sich vielleicht auch gestellt hat, was habe ich überhaupt daraus gemacht? Es scheint, dass ihm diese Weisheit in Bezug auf sein Leben mindestens ein wenig abhanden gekommen war. Auf jeden Fall hatte er sie bei weitem nicht so auf sein Leben angewandt, wie Gott es wollte. Auch das sollte uns eine Warnung sein für uns persönlich. Er war im Laufe seines Lebens wirklich auf viele Ab- und Irrwege geraten. Die Botschaft und der Zweck des Buches, ich bin persönlich überzeugt davon, dass Gott Salomo trotz seines, möchte sagen, desolaten Zustandes vielleicht damals benutzt hat, und zwar in einer besonderen Zielrichtung. Besonders dem natürlichen und gottlosen Menschen soll die Sinnlosigkeit und Nichtigkeit von allem gezeigt werden, was unter der Sonne ist. Er soll dabei überzeugt werden, das Bessere zu wählen. Das Bessere ist das, was nicht unter der Sonne, sondern über der Sonne ist. Also der Prediger ist ein Buch voller Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, das in die Schwierigkeiten und Enttäuschungen des Lebens sowie die Leere und Nichtigkeit zeitlicher Dinge beschreibt. Vor allem drei Begriffe fallen auf oder Ausdrucksweisen unter der Sonne in 27 Versen. Unter der Sonne meint das Leben losgelöst, im Wesentlichen losgelöst von Gott. Oder dann Eitelkeit, Eitel, Nichtigkeit, Nichtig, das finden wir in 22 Versen. Und dann Weisheit oder Weise in sehr, sehr vielen Versen. Also der Prediger war auf der Suche nach der praktischen Lebensweisheit, um den Sinn des Lebens zu finden. Schon in der Einleitung, die wir gelesen haben, haben wir das Endergebnis gelesen. Eitelkeit der Eitelkeiten. Alles ist Eitelkeit, Vers 2. Also alles ist nichtig, ohne jeglichen Sinn. Mit dem Wort Nichtigkeit ist das gemeint, was bald verschwindet, etwas, was wertlos ist. Und auf die Frage, die er in Vers 3 aufwirft, welchen Gewinn oder Wert oder Sinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Er muss letztlich antworten, absolut keinen. Ein Geschlecht, wir haben es gelesen, oder eine Generation folgt der nächsten. Kein Mensch kann von dem, was er erarbeitet oder gesammelt hat, irgendetwas mitnehmen. Es wird uns auch im Neuen Testament bestätigt. 1. Timotheus 6, wo es ja auch um Reichtümer geht, um den Betrug des Reichtums. Vielmehr muss er es einem Nachfolger hinterlassen. Auch das, sagt er, ist frustrierend. Sag's mal in dem neudeutschen Wort. Oder niederdrückend oder ich darf gar nicht dran denken an sowas. Geht mir persönlich sogar so ein Stück weit. Ich dran denke, wer das mal übernimmt, was wir erarbeitet haben, das kann völlig im Bach runtergehen. Also da können Menschen sein, die unser Erbe antreten, die das überhaupt nicht verwalten können, auch nicht schätzen können, vielleicht sogar verspielen. Also jegliches Bemühen unter der Sonne, unter Ausschluss Gottes ist umsonst. Und zusätzlich befindet sich alles in einem Kreislauf, ein endloser Kreislauf immer wiederkehrender gleicher Dinge. Was gewesen ist, wird wieder sein. Es gibt nichts Neues. Im Neuen Testament, im Jakobus Kapitel 4, Vers 14, wird unser ganzes Leben von Jakobus als einen Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet, beschrieben. Wir kommen zu den verschiedenen Ansätzen, die sich der Prediger aufgemacht hatte, anzugehen oder Untersuchungen, die er angestellt hat über das Leben oder manche Dinge, die er regelrecht, ich möchte fast sagen, ertestet hat, erprobt hat. Also manches von dem, was Salomo so anstellte, würde man heute als Selbstverwirklichung bezeichnen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, da kann ich auch ein Lied davon singen. In meinem alten Leben war ich rastlos unterwegs, Dinge zu verwirklichen, zum Beispiel in meinem Beruf, Computerprogramme zu entwickeln, die etwas außergewöhnlich waren. Habe ich zumindest mir immer eingebildet. Oder die am besten noch nie da gewesen sind in der Form. Da war ich wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen verdreht. Also ich habe sehr viel gearbeitet mit dem Ziel, dieses Geld einzusetzen in verschiedenste Bauprojekte. Da war ich auch ständig rastlos unterwegs, zu bauen, dies und jenes und alle möglichen Projekte anzugehen. Da war ich auch gedanklich total festgenagelt. Auch für Ehe, für Familie hatte ich kaum Zeit. Ich habe mir ständig neue Dinge ausgedacht und setzte mir ständig neue Ziele. Aber keins hat mich letztlich befriedigt. Also kurzfristig vielleicht schon. Hatte ich mal eine kurze Freude daran, aber nach einiger Zeit war das völlig weg. Hat es überhaupt keinen Sinn mehr gehabt, keinen großen Wert mehr. Also Salomo stellte ausführlichste Untersuchungen aus verschiedenen Blickwinkeln über den Sinn des Lebens an, Er probierte die verschiedensten Lebensphilosophien und Lebensweisen aus. Er hatte dazu weit möglichst, das müssen wir mal bedenken, das haben wir vorhin schon gehört, er hatte dazu ja weit, weit mehr Möglichkeiten als unser einer. Ihm stand ja ein sagenhafter Reichtum zur Verfügung. Außerdem war er der wohl damals mächtigste Mensch. Ihm mussten alle Menschen letztlich dienen. Konnte sich ihm keiner widersetzen. Also er konnte auch mit den Menschen machen, was er wollte als Herrscher. Er hat also verschiedenste Dinge untersucht. Zum Beispiel hat sich alle Freuden gegönnt. Er hat sich jeglichem Genuss hingegeben. Er hatte zum Beispiel, wenn ich nicht irre, 300 Frauen und 700 Nebenfrauen, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass nur nebenbei das Ergebnis davon war, dass sie sein Herz von Gott abgewandt haben. Das war das einzige messbare Ergebnis für ihn an der Stelle. Ansonsten absolut nichtig. Oder er stellte sich die Frage, wenn man sich abmüht und anschließend alles einem anderen überlassen muss, was ich auch schon angesprochen habe, absolut frustrierend. Absolut nichtig, absolut eitel. Oder auch die Mühe, die man sich gibt, wenn man nicht einmal einen Gefährten hat, einen Menschen, der mit einem durchs Leben geht, mit dem man die Früchte dieser Arbeit genießen kann. Oder auch, ihm wurden höchste Ehrungen zuteil von der Welt her, aber sie waren nur von kurzer Dauer, also auch nichts Bleibendes. Und die Frage, die er sich überhaupt stellte, welchen Wert hat überhaupt Reichtum? Man könnte noch viele Dinge jetzt hier aufzählen, aber die Ergebnisse, sie waren jeweils für ihn niederschmetternd aus seiner menschlichen Sicht. Also es gab durchaus auch Dinge, davon lesen wir auch, die der Prediger schätzte und an denen er Freude hatte, aber offenbar brachten keine dieser Möglichkeiten oder Alternativen, die Salomo ausprobierte, eine bleibende Zufriedenheit. Salomo war immer wieder enttäuscht, ernüchtert über die jeweiligen Ergebnisse seiner umfangreichen Untersuchungen. Salomo kam immer wieder zu dem niederschmetternden Ergebnis, dass das menschliche Leben, das menschliche Dasein völlig hoffnungslos und sinnlos ist. Er endete mit der bedrückenden Feststellung, dass das Leben Nichtigkeit und Verdruss ist, oder wie er es ausdrückt, ein Haschen nach Wind. Und soweit er die Sache beurteilen konnte, war ein Leben unter der Sonne nicht der Mühe wert. Salomo war trotz, wie gesagt, seines sagenhaften Reichtums, seiner Macht, seiner Weisheit nicht in der Lage, auf Erden die Fülle des Lebens und eine dauerhafte Befriedigung zu finden oder dem Leben irgendeinen Sinn abzuringen oder auch nur irgendetwas wirklich zu genießen. Davon haben wir vorhin auch schon gelesen. Der Jonathan hat die Verse zitiert aus Prediger 2. Das kommt an mehreren Stellen in dem Buch des Predigers vor. Wir können noch nicht einmal etwas wirklich genießen, es sei denn, Gott gewährt uns das. Wie gesagt, Prediger 2 wurde schon zitiert. Ich lese nochmal Prediger 5, 19, wer sich notieren will. Prediger 2, 25, Prediger 5, 19, Prediger 6, Vers 2. 5, 19. Auch ist es für jeden Menschen, welchem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen, und sich bei seiner Mühe zu freuen, eben dieses eine Gabe Gottes. Also wenn es Gott verwehrt, kann ich absolut nichts genießen. Nichts genießen ist wirklich keine Kleinigkeit. Also ich habe es schon mal erlebt, schon mehrfach, da war mein Geschmackssinn gestört. Ist ekelhaft. Kann ich nicht sagen. Es ging über Wochen. Also auch hier wird wieder deutlich, und in der Stelle, die der Jonathan gelesen hat, da steht es auch direkt so, wir sind völlig abhängig von Gott. Und Gott hat uns so geschaffen, dass wir abhängig von ihm leben sollen. Und er möchte, dass wir uns ihm freiwillig unterwerfen. Da müssten doch eigentlich die meisten Menschen dankbar sein, weil sie Gott versorgt sie erträgt und erhält, obwohl sie ihn weder suchen, noch ihm Dank und Lob darbringen. Muss man sich mal überlegen, was das eigentlich eine Gnade ist von Gott her. In 1. Timotheus 4, Vers 10 steht es ja, Gott ist ein Erhalter aller Menschen, insbesondere der Gläubigen. Vielleicht noch ein Punkt jetzt, Hilfen für das Leben durch göttliche Weisheit. Vor der Kündigung könnte man denken, dass die Erfahrung bzw. die Sicht Salomos oft nur menschlich waren und dass er meistens nur menschliche Weisheiten weitergegeben hätte. Aber wenn wir so denken, liegen wir weit daneben, glaube ich. Was von rein menschlicher Weisheit zu halten ist, zeigt uns auch der Jakobusbrief. In Jakobus 3, Vers 15, da heißt es über die Weisheit, die menschliche Weisheit, da wird sie als irdisch, menschlich und sogar teuflisch bezeichnet. Das muss man sich mal überlegen. Das ist die rein menschliche Weisheit, die Weisheit hier von unten, nicht die Weisheit, die von oben ist, von Gott. Und wenn wir es in diesem Buch mit rein menschlicher Weisheit zu tun hätten, dann können wir uns darauf verlassen, dass Gott mit Sicherheit dafür gesorgt hätte, dass dieses Buch nicht in den biblischen Kanon aufgenommen worden wäre. Also das Thema des Buches ist Weisheit, und zwar göttliche. An sehr vielen Stellen finden wir direkte Hinweise darauf. Wir können auch sagen, ähnlich wie mit dem Gesetz, es werden den Menschen hierin Leitplanken fürs Leben gegeben, damit der Mensch nicht völlig entgleist. Ein paar Beispiele. Prediger 3, Vers 14. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es also gemacht, damit man sich vor ihm fürchte. Also Gottes Ratschluss ist unabänderlich, lese ich da draus. Er bleibt bestehen. Kein Mensch kann irgendetwas daran ändern. Es macht also absolut keinen Sinn, dagegen zu rebellieren. Weit besser wäre es, Gott zu fürchten und sich ihm hier zu unterwerfen. Oder Prediger 5, Vers 2 bis Vers 7, da geht es um viele Worte, die wir vor Gott verantworten müssen, oder auch Versprechungen oder sogar Gelübde. Da heißt es, sei nicht vorstellen mit deinem Munde und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum seien deine Worte wenige. Denn Träume kommen durch viel Geschäftigkeit und dein Tor wird laut durch viele Worte. Wenn du Gott ein Gelübde tust, so säume nicht, es zu bezahlen, denn er hat kein Gefallen an dem Toren. Was du gelobst, bezahle. Besser, hören wir da drauf, besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und es nicht bezahlst. Gestatte deinem Munde nicht, dass er dein Fleisch sündigen mache und sprich nicht vor dem Boten Gottes, es sei ein Versehen gewesen. Warum sollte Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn bei vielen Träumen und Worten sind auch viele Eitelkeiten. Vielmehr fürchte Gott. Also vorschnell irgendwelche Dinge zu versprechen, gar Gelübde vor Gott abzulegen, vielleicht nur bei irgendwelchen menschlichen Zeugen oder Glaubensgeschwistern, in der Gegenwart von Glaubensgeschwistern, davor sollten wir uns sehr hüten. Wenn überhaupt, dann müssen wir uns das sehr, sehr, sehr gut überlegen. Daran hat Gott keinen Gefallen. Dann eine Stelle, Prediger 8, Vers 11 bis 13. Weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll Böses zu tun. Weil ein Sünder 100-mal Böses tut und doch seine Tage verlängert, obgleich ich weiß, dass es denen, die Gott fürchten, wohlgehen wird, weil sie sich vor ihm fürchten. Aber dem Gesetzlosen wird es nicht wohlgehen und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er sich vor Gott nicht fürchtet. Also Gott hätte das Recht dazu, hätte er gleich sofort, nachdem eine Sünde geschehen ist, den Menschen zu richten. Er könnte sofort zuschlagen. Das Recht hätte Gott. Er könnte ihn vernichten. Aber Gott ist in Wirklichkeit langsam zum Zorn und groß an Güte. Gott wartet in seiner Gnade darauf, dass sich der Mensch in seiner Schwachheit und Sündhaftigkeit in Furcht an ihn wendet. Und der Mensch sieht das hier völlig falsch. Er unterliegt hier einem Trugschluss. Er unterstellt hier Gott Schwäche, so ungefähr. Oder bist für mich ein alter Mann mit langem Bart, der nicht ernst zu nehmen ist, der alle Augen zudrückt. Also er verachtet die Langmut Gottes. Und weil er sich nicht vor Gott fürchtet, fügt er sich selber Schaden zu. Er verkürzt sein Leben selbst. Das steht ja hier drin. Es ist wie ein schnell vorübergehender Schatten. Und am Ende wartet das Gericht Gottes. Also er verkennt hier völlig die Absichten Gottes und die Art Gottes. Weiter in dem Buch finden wir auch die Quellenangabe. Es geht um die Weisheit Gottes, hatte ich am Anfang gesagt, die uns Hilfe sein soll, Leitplanke sein soll im Leben eines Menschen. In dem Buch finden wir auch die Quellenangabe, aus der Salomos Weisheit letztlich stammte. Er sagt, es ist von einem Hirten. Und das ist ein deutlicher Hinweis für mich auf den Herrn Jesus. Prediger 12, Vers 10 und 11. Der Prediger suchte, angenehme Worte zu finden, und das Geschriebene ist richtig. Worte der Wahrheit. Die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Und am Ende des Buches kommt er dann zu dem Endergebnis, auch Prediger 12, Vers 13 und 14, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Also wie schon im Buch der Sprüche, wird auch in diesem Buch hier immer wieder betont, der Mensch soll sich vor Gott fürchten. Das heißt, er soll in allem oder bei allem mit Gott rechnen. Und vor allen Dingen, wie wir gerade gehört haben, dass Gott alles ins Gericht bringen wird. In Sprüche 9, Vers 10 heißt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Und mit der Furcht Gottes wächst auch die Erkenntnis, dass Gott der Schöpfer ist. Also genau umgekehrt, wie ich es am Anfang gesagt hatte. Mit zunehmender Sünde, mit zunehmender Tätigkeit oder Leben in der Sünde wird es alles verflacht und verfinstert, alles das, was Gott in den Menschen gelegt hat. Und mit der Furcht Gottes wächst es wieder in umgekehrte Richtung, dass der Mensch viel mehr fähig ist, Gott zu erkennen oder auch, dass er erkennt, dass er ein Wesen ist, das völlig abhängig ist von seinem Gott und dass er Gott verantwortlich ist und einmal vor Gott stehen muss und gerichtet wird. Zum Schluss vielleicht, wo oder worin gibt es überhaupt, das waren ja jetzt nur mehr, ich sag's mal, da bin ich eigentlich persönlich davon überzeugt, das ist ähnlich wie beim Gesetz, es ist mehr Leitplanken, um ein sinnvolles, sinnerfülltes Leben auf der Erde so weit als möglich zu führen. Es spricht noch lange nicht von einer Gerechtigkeit oder dass man zurückgefunden hat dann in die Harmonie, in die endgültige Harmonie mit Gott, wie wir es kennen. Wo gibt es da eine Hoffnung, jetzt aus dieser Sinnlosigkeit überhaupt herauszukommen zu einem wirklich sinnerfüllten Leben? Also der Mensch ohne Gottesbeziehung, er ist ja regelrecht gefangen in diesen Wegen, wie sie hier beschrieben sind. Er kann nicht anders als sinngemäß so handeln, wie es der Prediger beschreibt. Also an allen Ecken und Enden suchen nach einem Weg, der ihm ein sinnerfülltes oder sinnvolles Leben gibt. Also wie soll nur der Mensch, der diese Sinn und diese Hoffnungslosigkeit erkennt, mit seinem Leben fertig werden? Wie soll er echte Freude finden, bleibende Freude? Hier und da leuchten vielleicht kleine Hoffnungsschimmer in dem Buch auf, in dem Buch selbst. Zum Beispiel, wer das Buch ein bisschen kennt, Prediger 4, wo es da um gemeinsam irgendwelche Dinge zu erarbeiten geht und auch sagt, dass man gemeinsam einen Nutzen daraus zieht und gemeinsam sich daran erfreuen kann, gemeinsam die Dinge genießen kann. Da ist von einer zwei- und dreifachen Schnur die Rede. Also es ist gut, wenn ein Mensch einen Partner hat, auch einen Ehepartner, aber noch viel besser ist, wenn es ein Dritter im Bunde ist. Der Dritte weist auch wieder hin auf den lebendigen Gott, der unter dessen Leitung Mann und Frau ihre Ehe führen sollen, aber überhaupt unter dessen Leitung auch eine Zweierschaft stehen soll. Aber letztendlich die Antwort finden wir dann letztendlich nur im Neuen Testament. Das Neue Testament zeigt, dass wahre und gelebte Gottesfurcht zur Gottseligkeit führt, was man vielleicht mit ein Herz und eine Seele mit Gott sein erklären kann. In 1. Timotheus 4, Vers 8 steht das, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, indem sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Aber wie kommen wir wieder zu dieser Harmonie mit Gott oder in diese Rückverbindung mit Gott, um dann wieder wirklich in seiner Abhängigkeit zu leben und damit ein wirklich sinnerfülltes Leben zu führen? Es war ja auch schon zur Zeit des Alten Testaments möglich, im Vorgriff auf Golgatha durch Glauben gerettet zu werden. Andere Rettung gab es nicht, außer durch Glauben. Und Gerechtigkeit zu empfangen von Gott. Also dieses Buch hier zeigt uns, es gibt tatsächlich nichts Neues unter der Sonne. Aber das ist spätestens, und jetzt komme ich auf das Neue, was uns das Neue Testament zeigt, das ist spätestens mit Pfingsten anders geworden. Ein Mensch kann nichts Neues sehen, erleben oder gar schaffen. Er kann nur im Rahmen des von Gott Geschaffenen und in den Grenzen dieser Gesetzmäßigkeiten kreativ sein. Aber Gott allein, er vermag wirklich Neues zu schaffen. Und das kann für jeden noch ungläubigen Menschen über die Hoffnungslosigkeit hinaus, die uns dieses Buch hier vor Augen stellt, Wirklichkeit werden. Wenn er zum Beispiel durch Glauben und Buße zum Herrn Jesus kommt und dann eine neue Schöpfung wird. Das ist wirklich neu, die neue Schöpfung. Und erst wenn uns Gott ewiges Leben geschenkt hat, erst dann überhaupt ist auch ein sinnvolles Leben, ein sinnerfülltes Leben möglich. Und wir haben es auch schon in der Einleitung gehört, da kann man an der Stelle nur den Leuten sagen, die da angesprochen sind, denen Gott ein Stück Licht auch über diesen Dingen gegeben hat, warte nicht, bis du alt wirst. Erwäge das in den Zeiten deiner Jugendzeit, weil wenn du alt bist, beschäftigst du tendenziell nur mit allem Schweren des Lebens. Kommt zum Schluss, das Buch zeigt also wirklich in sehr ernüchternder Weise, dass das Leben unter der Sonne, wenn man Gott natürlich aus seinem Leben ausschließt, es macht absolut keinen Sinn. Und selbst dann, wenn sich kurzfristig eine gewisse Zufriedenheit oder ein kleines Glück einstellt, egal welche Lebensweise du wählst oder nach welcher Philosophie du dein Leben führst, selbst wenn du meinst, jetzt habe ich den Schlüssel gefunden, irgendwann wird sich wieder die Leere zeigen. Also ich sehe da hier wirklich, das Buch zeigt auch gewisse Parallelen zum Gesetz. Das Gesetz kann ja keiner halten, wir werden immer wieder versagen und sündigen. Aus dem Gesetz kommt keine Gerechtigkeit. Von dem Gesetz heißt es, es ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Wir könnten das sogar auch für dieses Buch sagen. Wenn wir das sehen, was an Ergebnissen hochtransportiert worden ist oder wird in diesem Buch, an Ergebnissen ein wirklich sinnerfülltes Leben zu führen, was eigentlich nicht möglich ist ohne Gott, dann kann es uns eigentlich nur zum Herrn Jesus treiben, der allein ein wahres und ein sinnerfülltes Leben schenken kann. Nur er allein. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben und es in Überfluss haben. Also uns Gläubigen ist nur zu raten, da komme ich auch auf das, was uns Gläubige betrifft, zurück, falle nicht wieder zurück in alte, nichtige Lebensweisen oder Lebensphilosophien. Die Folge wäre ein sinnloses, ein leeres Leben außerhalb der Gemeinschaft mit deinem Herrn und Heiland. Dreh dich nicht wiederum nur um dich selbst oder um deine Besitztümer, Haus, Garten, Auto, Hobbys, sportliche Aktivitäten, während das Haus Gottes wüst liegt. Davon lesen wir in Haggai 1. Also die Dienste in der Gemeinde werden vielleicht nur schlampig getan, die Geschwister leiden Not und du siehst es nicht und selbst wenn du es siehst, du ignorierst. Also wir müssen in Anführungszeichen schon in der Lage sein, zugunsten des Reiches Gottes und der Kinder Gottes dem Dienst in der Gemeinde auch Privates zurückzustellen. Also wir können durchaus auch, da sagt keiner was dagegen, auch die bei uns notwendigen Dinge in unserem Umfeld tun, aber das Wort Gottes sagt uns, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Trachte auch nicht danach, deinen Reichtum und deine Besitztümer zu vermehren. Große Gefahren liegen darin. Allein wer das schon versucht, sagten sie 1. Timotheus 6, wer das versucht allein schon, der kann in große Fallen gehen. Also unsere Hoffnung auf die Ungewissheit des Reichtums zu setzen, ist gefährlich, weil der kann ruckzuck weg sein. Es kann ein Fallstrick Teufels sein. Wie gesagt, bei einem Versuch, reich zu werden, kann man in viele andere Sünden fallen. Und man kann sich selbst, wie das Wort dort sagt, uns selbst durchbohren mit vielen Schmerzen. Das will uns der Herr ersparen. Also der Genuss der Dreckbrühe dieser Welt löscht niemals den Durst nach Leben. Es ist ein Taumeltrank. Er macht uns höchstens süchtig und wir werden gezwungen, immer mehr davon zu trinken. Das verhüte der Herr. Amen.